Willkommen zu einer neuen Folge von Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und begrüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich.
Und ich bin Conny Neumeier. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Rudi, wir haben heute wieder viel vor. Es geht um einen rätselhaften Mord an einer jungen Frau, die sehr beliebt war und geschätzt, keine Feinde hatte, ganz im Gegenteil. Was den Fall so mysteriös macht, im Freundeskreis dieser Frau kam es zu weiteren Todesfällen. Ja, eine harte Aufgabe damals für die Ermittler und viel öffentlicher Druck.
Ja, und davon werden uns heute gleich zwei Kripo-Beamte berichten, die bei uns im Studio zu Gast sind. Beide aus Bayern, zum einen aus Regensburg Kriminaloberrat Stefan Halder. Er war der Leiter der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Fall beschäftigt und ihn letztlich auch aufgeklärt hat. Herzlich willkommen, Herr Halder.
Hallo, Herr Halder.
Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung.
Und zum Zweiten hier aus München Kriminaloberrat Alexander Horn. Er leitet beim Polizeipräsidium München das Kommissariat 16. Es befasst sich mit der sogenannten operativen Fallanalyse. Was darunter genau zu verstehen ist, wird er uns natürlich im Laufe dieser Podcast-Folge noch genau erklären. Er und seine Leute waren ebenfalls maßgeblich an der Aufklärung dieses Falls beteiligt. Auch Sie, Herr Horn, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio.
Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung und grüß Gott.
Unserem Stammpublikum sind Sie nicht ganz fremd, Herr Horn, denn Sie waren vor einiger Zeit ja schon mal bei uns, in einem anderen Fall, aber in der gleichen Funktion, nämlich, wie man landläufig sagt, als Profiler. Diesen Begriff kennen sicher viele aus Krimis. Unsere Kolleginnen und Kollegen benutzen ihn auch gerne, wenn es um Verbrechen geht. Aber ich kann mich erinnern, Sie möchten eigentlich überhaupt nicht als Profiler bezeichnet werden. Warum denn?
Ja, der Begriff ist immer sehr spannend und der hört sich auch für die Laien sehr interessant an. Für uns tatsächlich ist es aber anders, weil die Arbeit wird viel zu stark reduziert auf dieses Täterprofil. Die Fallanalyse ist viel mehr als das. Die Fallanalyse ist tatsächlich in erster Linie der Blick auf das Delikt, das Fallverständnis. Wir versuchen zu rekonstruieren, was passiert ist und daraus Rückschlüsse auf das Täterverhalten und somit auch auf den Täter zu ziehen.
Das heißt, Sie tauchen ganz tief in einen Fall ein, untersuchen alle Aspekte, also zum Beispiel das Täterverhalten und auch das aller Beteiligten, der Opfer, Zeuginnen und Zeugen, mögliche weitere Verdächtige. Und genau darüber werden Sie uns auch einiges erzählen. Kann man denn sagen, dass dieser Fall so eine Art Paradefall war?
Also der Fall war sehr besonders für uns, einen, den man auch nicht so schnell vergisst, weil die Herausforderung für uns war, mit wenig sehr viel machen zu müssen.
Mhm. Herr Halder, Sie nicken an dieser Stelle zustimmend, das heißt, Ihnen geht es also ganz genauso.
Es ist tatsächlich so, es geht mir genauso. Der Fall liegt sehr viele Jahre zurück, fast schon 20 Jahre. Und ich erinnere mich aber trotzdem noch an die meisten Details. Und man wird immer wieder auf diesen Fall angesprochen, weil auch die Aufklärung eine ganz besondere war. Wir haben sehr lange ermittelt und es ist uns trotzdem gelungen, ein mysteriöses Verbrechen aufzuklären.
Sie beide haben sich ja auch über diesen Fall kennen und man kann schon sagen, sehr schätzen gelernt, nicht wahr?
Ja, das war der erste Fall, in dem wir tatsächlich zusammengearbeitet haben. Die Kooperation war aus unserer Sicht wirklich vorbildlich. Wir haben uns sehr gut ergänzt dabei. Und gerade in der Folgezeit kamen dann noch weitere Fälle, in denen wir gemeinsam gearbeitet haben.
Herr Horn, Ihr Kommissariat gehört, ich habe es eingangs schon erwähnt, zum Polizeipräsidium in München. Das ist ja eigentlich für die Landeshauptstadt und Umgebung zuständig. Sie sind aber praktisch in ganz Bayern unterwegs. Da stellt sich mir die Frage, warum Ihre Dienststelle nicht beim LKA, also beim Landeskriminalamt in München, angesiedelt ist.
Ja, das ist eine uns oft gestellte Frage. Das hat sozusagen historische Gründe. Wir haben ein Pilotprojekt gehabt, Mitte, Ende der 90er Jahre beim Polizeipräsidium München, aus der Münchner Mordkommission heraus, weil wir damals auch einen Serienmordfall hatten und haben uns die Frage gestellt, was können wir da anders, was können wir noch besser machen? Und da startete bei der Mordkommission in München dieses Pilotprojekt. Das hat sich dann bewährt. Nach 3 Jahren Pilotprojekt haben wir eine Dienststelle eingerichtet und dort kam dann die Entscheidung, das aber in der Nähe der Münchner Mordkommission anzusiedeln, im selben Dezernat. Und deswegen sind wir da. Wir sind aber tatsächlich wie das Landeskriminalamt für das ganze Gebiet Bayerns zuständig für alle Dienststellen.
Also das heißt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen kommen viel rum. Für den heutigen Fall, den Fall Mareike, mussten Sie nicht so weit reisen. Da ging es in die Oberpfalz. Das dort zuständige Polizeipräsidium sitzt in Regensburg. Und dort hatte Herr Halder damals den Fall auf dem Tisch.
Das war zu Anfang des neuen Jahrtausends, 2003. Mareike ist eine sehr attraktive, fröhliche junge Frau, 20 Jahre alt. Geboren in der ehemaligen DDR in Brandenburg. 8 Jahre zuvor ist sie mit ihrer Mutter in den kleinen Ort Waldmünchen in der Oberpfalz übergesiedelt, nahe der Grenze zu Tschechien. Dort hat sie die Schule abgeschlossen. Seit einem Jahr ist sie in einer Textilfabrik als Näherin tätig und kann sich eine eigene kleine Wohnung mitten im Ort leisten. 2 Zimmer, Küche, Bad.
Mareike arbeitet im Schichtdienst. Trotz des Wechsels zwischen Früh- und Spätschicht hat sie keine Probleme, ihren großen Bekanntenkreis zu pflegen. Die jungen Leute treffen sich hauptsächlich in einer Kneipe im Ort. Mareike ist dort fast jedes Wochenende. Die hübsche, lebenslustige Frau mit den langen, blonden Haaren ist sehr beliebt, sowohl dort als auch an ihrem Arbeitsplatz. Mit ihrem natürlichen, offenen Wesen verbreitet sie stets gute Laune. Und es gibt einige junge Männer, die gern mit ihr enger befreundet wären. Doch die 20-Jährige ist wählerisch. Sie hat gerade eine Beziehung hinter sich und scheint die neue Unabhängigkeit zu genießen.
Allerdings gibt es auf der Arbeit jemanden, den Mareike sozusagen unter ihre Fittiche genommen hat. Einen Kollegen. Christian Schreiber haben wir ihn in XY genannt. Beide haben etwas gemeinsam. Auch er stammt aus der ehemaligen DDR, hat nach der Wende aus der Region Cottbus rübergemacht und ist in Waldmünchen gelandet. In der Textilfabrik hat der 31-Jährige nicht so recht Anschluss gefunden. Er wird allgemein als Sonderling gesehen. Er tut Mareike leid. Sie freundet sich mit ihm an, interessiert sich für sein Hobby, die Aquaristik, sodass er ihr sogar ein gebrauchtes Aquarium schenkt. Zwischen beiden besteht ein unausgesprochenes Agreement. Eine engere Beziehung kommt nicht in Frage. Mareike hilft ihm aber, Frauen kennenzulernen. So unterstützt sie ihn zum Beispiel beim Entwerfen von Kontaktanzeigen. Mareike gibt ihm Tipps, wie er sich für seine Rendezvous zurechtmachen soll. Sie berät ihn außerdem beim Kauf eines Handys und beim Kauf eines gebrauchten Autos. Damit können sie gemeinsam Diskotheken in der weiteren Umgebung besuchen.
Daneben pflegt Mareike ihre gewohnten Kontakte. Christian spielt dabei kaum eine Rolle. Auch zur Geburtstagsparty eines Bekannten aus ihrer Clique geht sie am Samstag, den 11. Oktober 2003, allein. Es wird ein langes Fest. Und schließlich übernachtet sie dort. Wie einige andere Gäste auch. Am nächsten Tag kommt sie um die Mittagszeit nach Hause und kümmert sich sofort um ihren geliebten Kater. Zum Ausgehen hat sie an diesem Tag keine Lust mehr. Das erklärt sie auch ihrer besten Freundin, die am Nachmittag bei ihr anruft. Und so wurde die Szene bei Aktenzeichen XY gelöst damals nachgestellt. Mareike sitzt noch etwas verschlafen auf der Wohnzimmercouch. Ihre blaue Decke mit dem Sternenmotiv um sich geschlungen, auf dem Schoß ihren Kater, der die Chance genutzt hat, sich ein paar Streicheleinheiten abzuholen.
Ja, war aber witzig.
Sehen wir uns später?
Nee, Nadine, ich bin platt. Außerdem habe ich morgen Frühschicht, ich muss jetzt echt mal pennen.
Na dann, schlaf gut.
Ja, bis dann. Grüß mir den Rest, ja?
Ciao.
Ciao.
Die Freundin stellt sich später als die letzte Zeugin heraus, mit der Mareike noch gesprochen hat.
Mareike steckt die Party noch in den Knochen. Sie will fit sein für die kommende Woche. Frühschicht, da muss sie jeden Morgen um 6 Uhr in der Fabrik sein. Spätestens gegen 20 Uhr schläft sie an diesem Sonntagabend ein. Auf der Couch im Wohnzimmer. Das weiß man deshalb, weil um diese Zeit ein Bekannter bei ihr vorbeischaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn weil Mareikes Wohnung im Erdgeschoss liegt, kann er zwischen den Vorhängen hindurch ins Wohnzimmer lugen. Dort sieht er die schlafende Mareike. Eigentlich wollte er sie besuchen, aber er will nicht stören und zieht weiter.
Mitten in der Nacht, gegen 0.30 Uhr, dringen Klopfgeräusche aus Mareikes Wohnung. Eine Nachbarin oben im ersten Stock wird davon wach und schaut im Hausflur nach. Als gleich darauf aber Mareikes Wohnungstür geräuschvoll ins Schloss fällt, ist sie beruhigt. Wahrscheinlich ist die junge Frau gerade heimgekommen, denkt sie. Sie ist nicht die einzige Zeugin, die der Polizei später von undefinierbaren Geräuschen berichtet. Auch eine Frau, die in einem Hotel nebenan übernachtet, schreckt davon auf. Da aber schnell wieder Ruhe herrscht, misst auch sie dem Lärm keine größere Bedeutung bei.
Am nächsten Tag herrscht Unruhe in der Näherei der Textilfabrik. Die 20-Jährige ist nicht erschienen. Ihr Chef bekommt das natürlich mit.
Sagen Sie mal, ist die Mareike denn immer noch nicht da?
Ich habe sie noch nicht gesehen. Habt ihr sie gesehen?
Nee. Wahrscheinlich verschlafen.
Dann richten Sie ihr bitte aus, sobald sie da ist, soll sie sofort zu mir ins Büro kommen, ja?
Ja.
Vielen Dank.
Schon einmal hat er Mareike wegen Unpünktlichkeit abgemahnt. Danach hat sie sich immer sehr bemüht, dass das nicht wieder vorkommt. Ihre Kolleginnen und Kollegen versuchen jetzt, sie per Handy zu erreichen. Ohne Erfolg. Schließlich rufen sie auch ihre Mutter an. Sie wohnt ebenfalls in Waldmünchen, hat aber auch keine Ahnung, was mit Mareike los ist. Sie macht sich ziemliche Sorgen, nachdem es von Mareike 2 Tage lang kein Lebenszeichen gibt. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten sucht sie Mareikes Wohnung auf. Ein Schlüsseldienst öffnet ihr die Wohnungstür. Und sofort kommt ihr eine hungrige Katze entgegen.
Wo ist denn die Mareike? Mareike? Ich schaue mal ins Schlafzimmer. Als sie in der Wohnung ist sie nicht. Vielleicht hat sie woanders übernachtet.
Nie im Leben. Die lässt doch nicht so alles so stehen und liegen. Da stimmt irgendwas nicht. Ich gehe zur Polizei.
Gesagt, getan. Noch am Abend erstattet Mareikes Mutter Vermisstenanzeige bei der für Waldmünchen zuständigen Grenzpolizeistation. Und die Beamten werden auch sofort tätig. Und das, obwohl Mareike volljährig ist und das Recht hat, hinzugehen, wohin sie will. Doch in diesem Fall kommen auch die Beamten zu der Überzeugung, dass hier etwas nicht stimmt. Herr Halder, was hat denn dafür gesprochen, dass hier etwas nicht stimmt?
Ja, die Mutter kannte die Gewohnheiten von ihrer Tochter und es hat einiges nicht so ins Bild gepasst, wie es normal gewesen wäre. Mareike hätte ihre Katze definitiv nie so lange alleine gelassen und auch die Fische im Aquarium hätten gefüttert werden müssen. Und es hat zunächst einmal so ausgesehen, als ob sie nur kurz weggegangen wäre und wieder zurückkommen würde.
Wie sah die Wohnung aus? Wie haben Sie die Wohnung vorgefunden?
Es war eigentlich eine ganz normale, aufgeräumte Wohnung für 20-Jährige. Sicherlich, es war ein Brotzeitbrett mit Abendbrotresten auf dem Couchtisch und Lebensmittel, die eigentlich in den Kühlschrank gehörten. Aber im Schlafzimmer hat es so ausgesehen, als wenn Mareike gerade beim Bettenmachen gewesen wäre. Das Kopfkissen war frisch bezogen, aber die Bettdecke noch nicht. Mareikes Handtasche, ihre Schuhe und der Geldbeutel waren nicht da und es hat so ausgesehen, als wäre sie freiwillig aus der Wohnung gegangen. Allerdings haben wir auch die Information gehabt, dass die Mareike, wenn sie länger verschwunden gewesen wäre oder länger weggegangen wäre, ihrer Mutter Bescheid gesagt hätte. Und aus dem Grund haben die Kollegen in Waldmünchen diese Vermisstenanzeige auch ernst genommen und Mareike zur Fahndung ausgeschrieben.
Das heißt, es wurde offiziell nach ihr gesucht, mit Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem. Und auch eine Vermisstenmeldung in der örtlichen Presse gehörte dazu, mit der Bitte um Hinweise. Und die kam tatsächlich prompt. Sowohl Mareikes Nachbarin als auch die Frau im Hotel nebenan meldeten sich und erzählten der Polizei von dem Lärm in der Nacht, in der Mareike offenbar verschwand. Damit wurde der Vermisstenfall Mareike zu einem Fall für die Kripo Regensburg, zu deren Dienstbezirk Waldmünchen gehört. Es wurde eine 10-köpfige Arbeitsgruppe gegründet, mit deren Leitung Sie, Herr Halder, betraut wurden. Wie sind Sie an diesen Fall herangegangen?
Also wir sind ganz klassisch an diesen Fall herangegangen und das Ziel war, möglichst viele Informationen zu sammeln über die Vermisste, über die Geschehnisse im Vorfeld. Was ist im Vorfeld passiert? Wo war Mareike? Welche Personen haben zu ihr Kontakt? Mit welcher Clique ist sie zusammen gewesen? Und welche Freizeitaktivitäten unternimmt sie? Also einfach das Persönlichkeitsbild von Mareike einfach mal aufzuhellen. Und wir haben dann auch mitbekommen, dass Mareike seit Freitagabend auf mehreren Feiern war, zuletzt auf einer Geburtstagsfeier. Und wir sind hier tatsächlich bei den Ermittlungen auf gewisse Hemmnisse bei den Partygästen gestoßen.
Herr Halder, was meinen Sie mit Hemmnissen?
Ja, wir hatten das Gefühl, dass uns nicht alles gesagt wird.
Das ist natürlich überraschend. Man meint ja, die müssten eigentlich ein Interesse daran haben, das Schicksal ihrer Bekannten, ihrer Freundin aufzuklären.
Es war anfangs schon etwas überraschend, allerdings sind wir relativ schnell draufgekommen, dass in dieser Clique mitunter auch weiche Drogen konsumiert worden sind, vorzugsweise Cannabis. Und die jungen Menschen haben natürlich entsprechende Vorbehalte gegenüber der Polizei und dann ist zu dem berühmten Überstrahlungseffekt gekommen. Es wurde geblockt, um es einmal so zu formulieren, also es ist uns nicht alles gesagt worden, was wiederum die Ermittlungen nicht unbedingt erleichtert hat. Und tatsächlich wurden dann die Ermittlungen, was die Drogen betrifft, zu einem Nebenschauplatz, der uns sehr, sehr viel Zeit gekostet hat.
Ja klar, das erschwert die Ermittlungen, aber das ist noch nicht alles. Kurz nach Mareikes Verschwinden kommt es zu mehreren tragischen Vorfällen im Bekanntenkreis der jungen Frau. Ein 15-jähriges Mädchen und ein 21-jähriger Mann begehen Selbstmord. Ein weiteres Mädchen, 17 Jahre alt, versucht ebenfalls, sich das Leben zu nehmen. Herr Halder, diese Vorfälle hatten sicher Einfluss auf Ihre Ermittlungen.
Es war tatsächlich so und Waldmünchen ist ein sehr kleiner Ort und dort verbreiten sich Nachrichten rasend schnell. Die ganzen Ereignisse, das Verschwinden von der Mareike, die Suizide, die Suizidversuche waren Tagesgespräch im Ort. Und es wurde natürlich auch Zusammenhänge hergestellt zwischen dem Verschwinden von Mareike, den Suiziden und die Angst und die Unruhe in der Bevölkerung in der Region ist immer größer geworden. Wir haben damals eine Pressekonferenz gemacht und in dieser Pressekonferenz wollten wir eigentlich Hilfsangebote aufzeigen. Was natürlich dann auch passiert ist, die Boulevardpresse ist natürlich auf diese Ereignisse aufmerksam geworden und haben das natürlich für sich auch entsprechend ausgeschlachtet. Und es kam zu Schlagzeilen wie das Suiziddorf, das Selbstmorddorf, findet Waldmünchen wieder seinen Frieden. Und je mehr diese Schlagzeilen aufgetaucht sind, umso wilder sind die Spekulationen geworden. Wir haben es sogar mit Drogenbossen in Waldmünchen zu tun gehabt, mit ominösen Menschenhändlern. Und all diese Ereignisse haben die Ermittlungen jetzt nicht unbedingt erleichtert.
Die Beerdigung der beiden jungen Leute, die Suizid begangen haben, fanden unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Und selbst da wurden Mutmaßungen über mögliche Zusammenhänge mit dem Verschwinden von Mareike angestellt. Und so wurde die Szene bei Aktenzeichen XY gelöst, damals nachgestellt. Da unterhalten sich zwei junge Frauen aus Mareikes Bekanntenkreis während des Trauerzugs. Eine Mischung aus Unsicherheit und Angst wird deutlich.
Nadine, glaubst du, das ist alles noch Zufall?
Was meinst du?
Naja, zuerst verschwindet Mareike und jetzt sind auf einmal Lisa und Marc tot. Ich meine, was ist, wenn das irgendwie alles zusammenhängt?
Die Kripo betrachtet das Ganze nüchtern. Da zählen Fakten und nicht Gerüchte. Letztlich haben die Selbstmorde nichts mit Mareikes Verschwinden zu tun, stellen die Ermittler fest. Sie gehen vielmehr davon aus, dass Mareike einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Herr Halder, welche Ansatzpunkte hatten Sie dafür?
Also der wichtigste Ansatzpunkt war zunächst einmal die Aussage einer Hausbewohnerin, die sie Klopfgeräusche und Hilferufe gehört hat. Und wir haben dann natürlich gleich zu Beginn unserer Ermittlungen mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen begonnen. Und da ist uns einiges aufgefallen. Zum einen in der Küche Glasscherben auf dem Küchenboden und ausgerissene Haare auf der Mikrowelle. Und wir haben auch Reste von vermeintlich Blut im Außenbereich der Wohnungseingangstüre gehabt. Und all das deutet ja darauf hin, dass hier irgendetwas geschehen sein muss. Wir konnten es bloß noch nicht zuordnen. Was wir feststellen konnten, ist, dass versucht worden ist, das Blut wegzuwischen. Und wir konnten es tatsächlich nicht zuordnen, ob es jetzt eine Auseinandersetzung war oder eine zufällige Antragung von Blut. Aber auf jeden Fall waren das Fakten, die dafür gesprochen haben, dass tatsächlich hier ein Verbrechen im Hintergrund sein dürfte.
Das passt ja dann auch mit den Zeugenaussagen zu dem nächtlichen Lärm aus der Wohnung zusammen. Etwa gleichzeitig mit der Wohnungsdurchsuchung findet eine riesige Suchaktion statt. Polizeihubschrauber, viele Helfer am Boden, Bereitschaftspolizei, Feuerwehr und weitere Hilfsorganisationen. Alles ohne Erfolg.
In Mareikes Wohnung findet die Kripo zahlreiche Fotos an den Wänden. Darauf ist die Vermisste selbst zu sehen, vor allem aber die meisten ihrer Bekannten. Diese werden in den nächsten Tagen und Wochen vorgeladen, circa 150 Personen. Sie werden zu ihrem Verhältnis zu Mareike und möglichen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden befragt, manche auch mehrfach. So zum Beispiel Christian, der junge Mann, um den sich Mareike seit einiger Zeit gekümmert hat. Man sei gut befreundet gewesen, sonst war da nichts, gibt er zu Protokoll. Schließlich muss die Kripo feststellen, dass die Befragungen in Mareikes Umfeld die Beamten nicht wesentlich weiterbringen. Relativ früh schalten sie deshalb Aktenzeichen XY ungelöst ein. Ein Film wird gedreht, in dem die bisher bekannten Umstände von Mareikes Verschwinden gezeigt werden. Und in der XY-Sendung am 8. Januar 2004, also 3 Monate nach dem Verschwinden, wird er ausgestrahlt.
Ich kann mich noch gut erinnern, Sie, Herr Halder, waren damals mein Studiogast und Ihnen ging es natürlich darum, Leute zu finden, die Ihre Arbeitsgruppe mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen. Aber nicht nur, nicht?
Ja, wir haben natürlich gehofft, dass wir durch die Sendung ja auch ein bisschen einen Druck ausüben auf den bislang unbekannten Täter und vielleicht auch die ein oder anderen Reaktionen bekommen, die uns in den Ermittlungen weiterhelfen würden.
Und Sie wollten auch gleich die erwähnten Spekulationen ausräumen. Hören wir mal rein in die Sendung.
Was glauben Sie denn, ist mit Mareike passiert?
Es deutet alles auf ein Verbrechen hin. Spekulationen, sie könnte verschleppt worden sein oder dass sie sich freiwillig entfernt hat oder möglicherweise in ein kriminelles Umfeld geraten sind. Dies alles sind Spekulationen, die uns letztendlich nicht weiterhelfen.
Deswegen hoffen wir, dass Sie, liebe Zuschauer, vielleicht weiterhelfen können.
Herr Halder, erinnern Sie sich noch an die Zuschauerreaktion? Also konnte Ihnen das Publikum tatsächlich weiterhelfen?
Wir haben tatsächlich sehr viele Anrufe bekommen, doch letztendlich war kein Hinweis dabei, der uns auf einen Täter hätte geben können oder uns auf eine Spur hätte bringen können. Wir haben daraus natürlich auch geschlossen, dass es wohl ein regionales oder lokales Ereignis war und der Fall tatsächlich auf die Region Waldmünchen beschränkt war.
Warum kann man das daraus ziehen, diese Erkenntnis?
Also Erfahrungswerte sind die, wenn also tatsächlich ein überregionaler Fall vorliegen würde, dass hier auch tatsächlich mehr Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet kommen würden und auch vielleicht Hinweise auf eine Person oder auf Personen kommen würden, die tatsächlich mit dem Fall in einer gewissen Art und Weise im Zusammenhang stehen könnten. Mhm. Das war in diesem Fall tatsächlich nicht der Fall.
Also ein lokal oder regional geprägter Fall, der aber erhebliches Interesse auch überregional gefunden hat. Denn dann passierte etwas, was ich eigentlich nur aus Fernsehkrimis kenne. Ich dachte immer, das sei eine Erfindung der Autorinnen oder Autoren. Mitten in den Ermittlungen plötzlich ein Anruf aus dem Innenministerium. Der Kommissar wird zum obersten Chef zitiert. Und Ihnen, Herr Halder, ist das ja tatsächlich passiert.
Ja, das ist mir tatsächlich so passiert. Mein Dienststellenleiter hat mich darüber informiert, dass der Herr Günther Beckstein, damals bayerischer Innenminister, sich persönlich über den Sachverhalt informieren lassen möchte. Und da ist es natürlich erst einmal sehr mulmig zumute, wenn man ins Ministerium muss, weil man nicht weiß, ist das jetzt positiv oder negativ. Ich habe damals tatsächlich über den Fall berichtet. Das Ministerium war im Bilde über Sachstandsinformationen. Und es wurde auch nicht viel zu dem Fall dazu gesagt. Allerdings, was für mich sehr wichtig war, ich habe die volle Unterstützung aus München bekommen und auch vom Innenministerium, was für die weiteren Ermittlungen natürlich sehr, sehr positiv war.
Wie sah die Unterstützung, die Hilfe aus München dann aus?
Also es wurde uns zunächst einmal Personal zugesagt für den Fall, dass wir es benötigen würden und natürlich auch entsprechende Rückendeckung für die weiteren Ermittlungen. Und wir haben uns dann, nachdem wir an einem Punkt angekommen waren, wo ich sage es einmal ganz flapsig, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, haben uns dazu entschlossen, uns vielleicht einmal Hilfe der operativen Fallanalyse aus München zu bedienen, um den Fall einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und wir haben uns das dann besprochen, wir haben uns im Team zusammengesetzt und haben gesagt, okay, es ist ein Versuch wert, wir probieren das. Und dann haben wir uns an Alexander Horn und sein Team gewandt mit der Bitte, schau doch bitte mal drüber, kannst du uns helfen?
Damit kamen Sie dann ins Spiel, Herr Horn. Erinnern Sie sich noch an den Anruf? War die Skepsis des Kollegen begründet?
Ja und ja. Also Herr Halder rief an und fragte, ob wir helfen konnten. Und er hat auch gleich gesagt, ich habe keine Leiche und ich habe keinen Tatort. Das war natürlich für uns eigentlich Ausschlusskriterien, denn genau das ist das, was wir ja brauchen, um einen Fall zu analysieren. Wir brauchen einen Tatort und wir brauchen Spuren an einer Leiche. Das sind die unerlässlichen Informationen, ein Tatort, Verletzungen aus dem Verletzungsbild und der Opferhintergrund, die Opfersituation.
Ja, diese Informationen hat man üblicherweise bei einem Mordfall, zumindest teilweise, aber hier handelt es sich ja streng genommen noch um einen vermissten Fall.
Ja, das ist richtig. Wir haben dann ein sehr langes Gespräch geführt und der Kollege Halder hat mir dann erstmal in allen Einzelheiten erklärt, um was es denn geht, was die Voraussetzungen sind für diesen Fall. Und ich musste ihm auch zustimmen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit hier tatsächlich mit einem Tötungsdelikt zu tun haben und es sich nicht um einen vermissten Fall handeln kann. Andererseits konnte ich mir nicht vorstellen, wie wir denn mit der OFA hier zu einem vernünftigen Ergebnis kommen könnten. Normalerweise sind wir es gewohnt, wir haben eben all diese Informationen, die wir brauchen. Und es war klar, hier müssen wir uns doch auf sehr hypothetisches Gebiet vorwagen. Und schließlich aber sind wir zum Schluss gekommen, der Handlungsdruck ist sehr groß. Und wir probieren es einfach mal. Wir wissen selber nicht, was zum Schluss dann rauskommt.
Wir probieren es einmal, führte also dann zu einem Ausflug in die Oberpfalz. Für alle, die nicht wissen, wo das liegt. Wie lange fährt man da von München aus?
Ja gut, 1,5 Stunden sind es ungefähr. Ich würde es weniger als Ausflug bezeichnen. Das war eine Dienstreise, die wir unternommen haben. Fallanalyse geht eben nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern da muss man tatsächlich vor Ort fahren. Wir mussten natürlich erstmal uns einen Überblick über die Informationen schaffen, die Akten studieren, aber dann vor allem auch die wichtigen Örtlichkeiten sich ansehen. Am Anfang hat man, auch wir da noch keine so richtige Vorstellung, wie soll das genau funktionieren. Aber für uns ein wichtiger Schritt war dann, dass wir uns die Wohnung von Mareike angeschaut haben. Wir haben uns erstmal den Rahmen sozusagen von außen angenähert und die Spurensicherung hatte dort auch sehr viel gearbeitet. Und wir kamen dann zum Ergebnis, wir haben doch einiges an Erkenntnissen, mehr als wir eigentlich gedacht hätten, um das Geschehen zumindest versuchen zu rekonstruieren. Allerdings natürlich auch mit Unwägbarkeiten, die wir nicht ausschließen konnten.
Das hat im Prinzip auch einige Ähnlichkeit mit unserer Arbeit. Wenn wir ungeklärte Verbrechen für XY filmisch aufbereiten, sind wir auch auf die vorgefundenen Spuren angewiesen und darauf, welche Schlüsse die Ermittlerinnen und Ermittler daraus gezogen haben. Daraus entstehen dann unsere Spielszenen. Apropos, Sie sind ja mit Ihrem Team auch in Mareikes Wohnung gegangen, um die Verhältnisse in Augenschein zu nehmen und die möglichen Geschehnisse nachzuvollziehen. Kann man das so sagen?
Mehr oder weniger ja. Wir müssen vor Ort gehen, wir müssen uns das Geschehen plastisch vor Augen führen. Und gerade in diesem Fall war es auch wichtig, die Geräusche, die entstanden sind, zuzuordnen, zu Handlungen zuzuordnen und zu entsprechenden Örtlichkeiten innerhalb der Wohnung zuzuordnen.
2017 haben wir den Fall Mareike in Aktenzeichen XY gelöst, noch einmal aufgerollt. Im Mittelpunkt stand die Arbeit der Ermittler. Dafür haben wir eine solche Rekonstruktion am Tatort nachgestellt.
Das heißt also, ihr habt das, was Herr Horn und Herr Halder mit einer Kollegin durchexerziert haben, in einer Spielszene auf den Bildschirm gebracht.
Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir stellen das Ganze jetzt nach. Sie, Frau Grimme, sind Mareike und Sie, Herr Halder, spielen den Täter.
Und Herr Horn, Sie haben den Tatort ja damals noch mal genau unter die Lupe genommen. Auf was kam es Ihnen da an?
Ja, in erster Linie kam es uns an auf die Handlungen, die wir nachvollziehen konnten vor Ort. Welche Geräusche können denn tatsächlich aus der darüberliegenden Wohnung und aus dem benachbarten Hotel wahrgenommen werden? Und was lässt uns das auf den Tathergang zu?
Und so wurde die Szene bei Aktenzeichen XY gelöst, damals nachgestellt. Wir hören mal rein.
Mareike ist auf dem Sofa eingeschlafen. Jetzt hört sie ein Geräusch aus dem Schlafzimmer, richtet sich auf, beschließt nachzusehen. Sie geht langsam auf den Flur, ist sehr vorsichtig, geht auf das Schlafzimmer zu. Jetzt tritt der Täter in die Tür. Mareike erschrickt. Sie erkennt den Täter, spricht ihn sofort an.
Was machst du denn hier?
Der Täter beschwichtigt.
Bleib ruhig.
Verschwinde sofort aus meiner Wohnung, sonst hole ich die Polizei.
Jetzt versucht der Täter, Mareike zu bedrängen. Geht auf sie zu. Mareike weicht in die Küche zurück. Der Täter geht ihr nach.
Herr Halder, jetzt genau in Bezug auf diese Nachstellung. Was hat sie Ihnen gebracht?
Die hat uns eigentlich sehr viel gebracht. Wir waren natürlich daran interessiert zu erfahren, wie können wir die Aussagen der Zeuginnen in das Tatgeschehen einbringen. Hat sich das tatsächlich so abgespielt? Haben sie tatsächlich den Lärm aus der Wohnung so hören können? Und das konnten wir uns tatsächlich im Rahmen dieser Nachstellung nochmal vor Ort davon überzeugen, dass das tatsächlich so war. Und damit nimmt der Fall natürlich eine ganz andere Bedeutung an und auch die Aussagen eine ganz andere Gewichtung.
Wir hören mal weiter rein, wie Sie das ausprobiert haben.
Hilfe! Hilfe! Lass mich los! Geh vor, lass mich los!
Herr Horn, es gab ja in der Küche diese Glasscherben, also es musste dort auch der erste Angriff stattgefunden haben, richtig? Aber konnte man die Hilferufe denn auch von draußen hören?
Ja, gemäß unserer Rekonstruktion gab es dann in der Küche ein gewisses Gerangel, das stattgefunden hat und eben dabei auch diese Hilferufe. Durch das gekippte Küchenfenster wären diese aus draußen deutlich zu hören gewesen sein, also auch in dem Hotel nebenan, wo wir diese Zeugin hatten. Und wir gingen davon aus, dass die Mareike vermutlich mit einer Wasserflasche oder einem anderen Glasgegenstand nach dem Täter geschlagen, geworfen hatte. Die dafür aufgefundenen Glasscherben, die sprachen ja auch für diese Hypothese. Es war davon auszugehen, dass sie dann versuchte, sich aus dem Zugriff des Täters zu entziehen, aus der Wohnung zu fliehen, hatte allerdings keine Chance gegen den Täter und vermutlich vor der Wohnungstür es dann entsprechend zu dem Angriff kam, sie zurückgezogen in die Wohnung, dort dann auch die Tötung erfolgte und auch die Geräusche entstanden sind, die durch die Nachbarin dann gehört worden sind.
Das heißt also, auch diese Zeugenaussage ließ sich nachvollziehen. Die Nachbarin hat offenbar tatsächlich gehört, wie der Täter Mareike in die Wohnung zurückgezogen und anschließend die Tür geschlossen hat. Für die Frau war damit die Sache ja zunächst erledigt. Erst als sie vom Verschwinden von Mareike hörte, hat sie Bedenken bekommen und ihre Beobachtungen dann ihnen mitgeteilt.
Das ist korrekt so, denn das ist ja häufig so, dass eine Wahrnehmung in dem eigentlichen Moment nicht die Bedeutung hat. Und erst wenn sie später in einen anderen Kontext gesetzt wird, erkennt man diese Bedeutung. Und so war es auch für diese Zeugen.
Welche anderen Erkenntnisse hat Ihnen diese Nachstellung, diese Rekonstruktion noch gebracht?
Ja, wir waren auch dann überzeugt, dass Täter und Opfer sich vermutlich gekannt haben dürften, dass es also eigentlich im weitesten Sinne eine Beziehung, Vorbeziehung gegeben haben dürfte. Die Wohnung machte allerdings den Eindruck, als ob kein Gespräch oder ein Streit zwischen Opfer und Täter stattgefunden hat. Denn es kommt sehr schnell schlagartig dann eigentlich zu diesem Hochkochen der Emotionen und zu dieser Verfolgung und zu diesem Angriff auf das Opfer. Auf der anderen Seite sahen wir allerdings auch, dass bestimmte Wissenslücken beim Täter vielleicht vorgelegen haben könnten und er nicht ganz so eng vertraut war mit dem Opfer.
Was meinen Sie jetzt mit Wissenslücken?
Ja, was wir rekonstruieren konnten, war, dass er anscheinend versuchte, ein Verschwinden der Mareike zu inszenieren, wie wir sagen, also vorzutäuschen, dass sie die Wohnung freiwillig verlassen hat. Er hat alles dafür getan, die Tat zu vertuschen, dass man überhaupt nicht auf ein Tötungsdelikt kommt. Er hat versucht, Spuren zu beseitigen. Zum Beispiel auch die Glassplitter in der Küche, die er versucht hat zu beseitigen. Man muss allerdings sagen, dass die Beleuchtung in der Küche relativ schlecht und dunkel war. Das heißt, die hat er einfach übersehen. Also insofern, da war ein Punkt. Darüber hinaus, er hat die Wohnungstür abgeschlossen, als er den Tatort verlassen hat. Ein Verhalten, das eigentlich kein Routineverhalten von Mareike war, sondern sein Routineverhalten. Und natürlich auch noch, er hat die falschen Schuhe, wenn man so möchte, mitgenommen. Denn Mareike hatte unterschiedliche Schuhe. Die Schuhe, die gefehlt haben, waren aber die Schuhe, die sie eigentlich zur Arbeit getragen hatte.
Das heißt jetzt auch, die Wohnung war sehr wahrscheinlich auch der Tatort und Mareike hat sie nicht mehr lebend verlassen.
Das ist korrekt. Es gab für uns auch keine Anhaltspunkte für eine andere Erklärung. Es hatte sie niemand mehr draußen gesehen. Sie war in keinem Lokal. Sie wurde nicht von Zeugen beim Spazierengehen oder irgendwo gesehen. Wir fanden auch keine Hinweise für eine Verabredung, sei es über Telefon oder persönlich, dass etwas stattgefunden hat. Es wurden auch keine Telefonate mehr geführt und nach dem Anruf der Freundin konnten wir auch hier keine Aktivitäten mehr wahrnehmen. Sie hatte ja auch gesagt, sie sei eigentlich zu müde nach diesem Wochenende, um nochmal wegzugehen.
Warum hätte es nicht auch ein ertappter Einbrecher gewesen sein können?
Ja gut, wenn wir uns anschauen, wir haben ja feststellen müssen, es war keine Aufbruchsspuren, das heißt ein gewaltsames Eindringen seitens des Täters konnten wir nicht nachvollziehen. Deswegen auch die Überlegung, es ist denkbar, dass Mareike diese Wohnung geöffnet hat, die Person reingelassen hat, was auch natürlich ein gewisses Maß an Vertrautheit voraussetzen könnte. Unsere Hypothese war deswegen, dass es am wahrscheinlichsten war, dass der Täter und ihr Besucher ein sexualisiertes Interesse an ihr zeigte.
Herr Halder, Sie nochmal, hatten Sie in Erwägung gezogen, dass Drogen im Spiel gewesen sein könnten oder Drogengeschäfte?
Es lag natürlich schon auf der Hand, insbesondere im Hinblick auf die Berichterstattung, die dann stattgefunden hat. Wir haben auch im Bereich der Drogen ermittelt, allerdings haben diese Ermittlungen tatsächlich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Verschwinden von der Mareike irgendetwas mit Drogengeschäften zu tun haben hätte können.
Also für uns war das sexuelle Interesse des Besuchers doch als deutlich wahrscheinlicher anzusehen.
Was sprach genau dafür, Herr Horn?
Ja, wenn man sich's anschaut, nach der Spurenlage und den Zeugenwahrnehmungen haben wir ein sehr schnell sich entwickelndes Geschehen, das eben nicht für ein Streitgeschehen hindeutet, sondern tatsächlich, wie es bei einer klassischen Beziehungstat häufig ist, sondern hier ist es eher, der Täter offenbart das Interesse, das vermutlich sexualisierte Interesse, und Mareike hat darauf reagiert und aus dieser Situation wehrt sie sich sehr schnell, wird dann überwältigt und wir haben also diese Situation, die dann zum Tötungsdelikt führt. Auch wenn man sich das Schlafzimmer anschaut, das Bett war nur halb bezogen. Es wäre auch denkbar, dass sie mit dieser Tätigkeit quasi gerade beschäftigt ist, das Bett zu beziehen. Dabei kommt es dann zu dieser Annäherung und diese Handlung wird nicht zu Ende geführt.
Bleibt natürlich noch die Frage, wieso hat sie den Mann, ihren Mörder, überhaupt reingelassen?
Ja, letztendlich konnten wir diese Frage nicht beantworten oder ist auch wieder ein Anzeichen dafür, dass es eine große Menge offener Fragen gab. Was uns aber jedoch ein Rätsel aufgab, war, jeder Fremde wäre eigentlich nach der Tat erstmal ganz schnell geflohen. Dem kann es auch egal sein, wenn sozusagen das Opfer drin gefunden wird. Hier haben wir allerdings was anders gesehen. Der Täter hat ziemlich rational überlegt gehandelt, hat versucht, die Tat zu vertuschen und auch ein nachhaltiges Verschwinden von Mareike zu inszenieren. Was wir festgestellt haben, die Reinigung hat so nicht ganz funktioniert. Er hat Fehler dabei gemacht, wie diese Glassplitter übersehen, aber hat auch falsche Spuren gelegt, also Schuhe, Handtasche und Geldbörse von Mareike verschwinden lassen, als wäre sie einfach aus dem Haus gegangen.
Herr Halder hat es vorhin schon gesagt, es gab eine ganze Reihe von Fotos an den Wohnzimmerwänden in Mareikes Wohnung. Die waren doch auch für Sie bestimmt auch interessant, oder Herr Horn?
Das ist für unsere Arbeit sehr wichtig gewesen, denn es gibt uns auch einen Einblick, wie hat dieses Opfer gelebt. Und es waren ungefähr 400 Fotos mit allen möglichen Bekannten und Personen drauf. Täter hätte natürlich auch drauf sein können, aber den hätten wir natürlich so nicht erkennen können. Was für uns aber sehr wichtig war, es waren viele Fotos, die in der Wohnung aufgenommen waren und für uns deswegen nicht nur wegen den Personen interessant, sondern wegen den Gegenständen interessant. Die AG Mareike hatte diese Fotos ja auch schon ausgewertet. Wir haben aber auch nochmal versucht, sind wir Gegenstände drauf, die nicht mehr vorhanden sind. Also ein Glasgegenstand beispielsweise, der uns die Glaskörper oder die Scheiben erklären könnte. Zum Beispiel eine Vase auf der Fensterbank in der Küche, die nicht mehr da war. Und auf der anderen Seite haben wir was sehr Interessantes festgestellt. Und zwar fanden wir eine blaue Wolldecke mit einem Sternenmotiv. Die war auf sehr vielen diesen Fotos zu sehen und erkennbar. Allerdings in der Spurensicherung war sie dann nicht mehr vorhanden und war weg.
Und in diese Decke hätte man natürlich zum Beispiel eine Leiche wickeln können, um sie zu transportieren.
Das war auch unsere erste Hypothese, dass wir gesagt haben, wir suchen ja nach etwas, wie könnte die Leiche aus der Wohnung gebracht worden sein. Und das war auch unsere Hypothese, vermutlich in die Decke eingewickelt und dann aus der Wohnung verbracht. Sehr hilfreich für uns war der Umstand, dass die Mutter eine nahezu identische Decke hatte. Das heißt, wir hatten ein Vergleichsstück, mit dem wir arbeiten konnten. Und das war insofern auch interessant, falls Faserspuren in einem möglichen Tatfahrzeug gefunden werden, könnte man diese natürlich auch entsprechend vergleichen. Und das wäre auch tatsächlich dann sachbeweistechnisch für uns interessant.
Viele Anhaltspunkte, da hatten Sie ja schon einiges über den möglichen Verlauf der Tat herausgefunden, trotz anfänglicher Skepsis. Konnte man daraus schon ein Täterprofil erstellen?
Ja, auch wir waren erstaunt, denn wir sind ja auch mit einer gewissen Skepsis rangegangen. Können wir da überhaupt helfen? Mussten aber dann feststellen, dass wir doch gute Hypothesen ableiten können zum Tathergang, zum Motiv, aber jetzt eben dann eigentlich auch schon zur Täterpersönlichkeit. Eine wichtige Aussage für die Ermittler um den Herrn Halder war, der Täter dürfte aus Mareikes Umfeld stammen. Und auch das für uns wichtig, er dürfte vermutlich etwas älter sein als die Verschwundene. Vielleicht, unsere Hypothese war so um die 30 Jahre alt.
Wie kommen Sie auf das Alter, 30 Jahre?
Ja, Alter ist immer sehr schwierig in einem Täterprofil. Was kann man feststellen? Es gibt bestimmte Bezugspunkte, an denen man sich orientieren kann. Jüngere Täter handeln häufiger, nicht so überlegt, was Wohnung aufräumen, Spuren beseitigen oder auch die Inszenierung des Verschwindens angeht. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der überlegt sein Handeln. Da ist wenig Impulsives, das wir drin sehen, trotz des Umstandes, dass er ja einen relativ hohen Stress in dieser Situation hatte. Was fanden wir noch bei ihm? Wir waren der Meinung, es gibt jemanden, der eine ausgeprägte Handlungsorientierung hat. Das heißt also, der löst Probleme, der greift ein Problem an und schafft es auch, das tatsächlich zu Ende zu führen. Also er ist eher aktiv und nicht passiv und lässt etwas geschehen. Das war für uns interessant, denn Verhalten reflektiert Persönlichkeit und so etwas könnte man auch in seinem Alltagsleben, beispielsweise im Berufsleben, sich dann entsprechend widerspiegeln.
Und die Sache mit den sexuellen Absichten, haben Sie das im Profil auch berücksichtigt?
Das war natürlich für uns auch ein Thema. Wir glaubten, dass es tatsächlich eine Person, eine männliche Person ist, die eher eine problembehaftete Sexualität aufweist, eher ein Einzelgängertyp, nicht mit in einer Partnerbeziehung lebend. Was wäre da denkbar? Jemand, der eher Pornografie im Internet konsumiert, auch eventuell zum damaligen Zeitpunkt waren Sex-Hotlines ja auch noch ein großes Thema, diese auch frequentiert, allerdings weniger in Gruppen integriert ist. Wir sahen ihn eher so, dass die Mareike für ihn ein Objekt der Begierde dargestellt hat. Das heißt also, er hatte ein sexualisiertes Interesse an ihr, aber bei ihr nicht entsprechend auch tatsächlich landen konnte und deswegen eher an diesem Tatabend das eher Überfallartige, die sexualisierte Annäherung an sie, die allerdings von ihr mit einer Ablehnung bedacht wurde, was dann wiederum zu dieser Handlungsdynamik geführt hat.
Ja, eine unheimlich detaillierte Analyse, Herr Horn, die Sie dort vornehmen konnten, das finde ich ziemlich erstaunlich. Herr Halder, wie ging es Ihnen damals?
Ja, für uns war das tatsächlich auch sehr überraschend. Es war meine erste Zusammenarbeit mit der OVA und es war ja noch nicht alles. Das Täterprofil, das wir hier geliefert bekommen haben, hat am Ende 25, soweit ich mich erinnern kann, Persönlichkeitsmerkmale enthalten. Da waren zum Beispiel drin gestanden, dass er alleine lebt, keine Beziehung unterhält, dass er keine Sozialkontrolle hat, wie es mir so bezeichnet. Also es ist niemand zu Hause, der auf ihn wartet, der kann tun und lassen, was er will. Und er hat natürlich dann auch nach der Tat sehr viel Zeit gehabt, irgendetwas zu tun. Und er dürfte auch auffallendes Interesse am Fall und den Ermittlungen haben. Oder aber auch ein ausgeprägtes Desinteresse an den Ermittlungen. Das waren alles so Punkte, mit denen wir die Aussagen, die wir hatten, überprüfen konnten. Die Zeugen, die wir gehabt haben, die Personen, die wir im Visier gehabt haben, wo wir das einfach mal drüberstülpen haben können. Dieses Profil noch mal schauen, auf wen passt was und auf wen passt nichts.
Drüberstülpen, das hört sich jetzt so einfach an. Das heißt aber im Umkehrschluss, Sie haben jetzt noch einmal alle Bekannten durchleuchtet.
Es war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir haben uns für damals 3 Tage mehr oder minder in einen Raum eingesperrt, die gesamte Arbeitsgruppe, haben uns den kompletten Fall nochmal angeschaut und haben den Personenkreis, der einen engen Bekanntenkreis der Mareike zuzurechnen war, nochmal genau mit diesem Täterprofil abgerastert. Also wir haben jede Person genommen und haben gesagt, trifft zu, trifft nicht zu, trifft zu, trifft nicht zu. Und dieses Raster haben wir über ungefähr, damals waren es 15 Personen, die wir dann in einer engeren Auswahl gehabt haben, die als Täter in Frage kommen könnten. Es waren ja alles nur Hypothesen. Und dann haben wir dieses Raster über diese Personen, ich sage es einmal, drüber gelegt.
Und da waren Sie tatsächlich erfolgreich. Und jetzt wird es richtig spannend. Erzählen Sie.
Ja, wir waren tatsächlich erfolgreich. Also zumindest einmal am Anfang waren wir erfolgreich. Wir haben es auch noch nicht gewusst. Wir haben eine Person im Visier gehabt. Und das war das Interessante in dieser Ermittlungsgruppe, dass man eigentlich sich nicht auf eine Person hat festlegen können und jeder Mitarbeiter gesagt hat, ja, der könnte es sein, auf den könnte es passen, aber zum Schluss waren wir alle der Überzeugung, das Täterprofil passt nur auf eine einzige Person. Sämtliche Kriterien, und zwar bis auf ein Kriterium, haben auf diese Person gepasst. Es war dann eine Person, die tatsächlich sogar im regelmäßigen Kontakt mit der Mutter von Mareike gestanden hat. Und wir haben dann festgestellt, er war über die Mutter, über die Ermittlungen ständig informiert. Er war also immer up to date, um es einmal so zu formulieren. Und das Profil hat wie die Faust auf Auge auf diese Person gepasst. Und dann haben wir für uns beschlossen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf diese eine Person. Erfahrungswerte zeigen ja immer, dass man erst einmal von innen nach außen geht. Und dann haben wir gesagt, wir fangen mit dieser Person an. Das ist jetzt momentan unser Hauptverdächtiger.
Unglaublich, dass 24 von 25 Kriterien auf den passen. Wer war es denn? Wen hatten Sie im Visier?
Es war tatsächlich Mareikes Arbeitskollege, der Kollege, den sie unter die Fittiche genommen hat, um den sie sich gekümmert hat. Es war der Christian, wie wir ihn hier genannt haben. Und das war jetzt die Person, auf die wir mit unseren Ermittlungen uns konzentriert haben. Und es war auch eine ziemliche Überraschung. Wir haben bei ihm durchsucht und haben dann in seinem Schlafzimmer unter der Matratze unheimlich viel Damenunterwäsche gefunden, ungefähr 60 Dessous in verschiedenen Plastiktüten.
Was jetzt folgte, war eine weitere intensive Vernehmung. Sie, Herr Horn und Herr Halder, hatten sich hierfür extra eine neue Vernehmungsstrategie ausgedacht. Zwei erfahrene Beamte, mit denen der Verdächtige bisher nichts zu tun hatte, sollten ihn sozusagen knacken. Ein Experte der Münchner Mordkommission war am 1. April 2004, 5,5 Monate nach Mareikes Verschwinden, extra nach Regensburg gekommen. Für Aktenzeichen XY gelöst haben wir diese Vernehmung in Kurzform rekonstruiert.
Woher stammen denn eigentlich die Damenslips, die wir unter ihrem Bett gefunden haben? Können Sie uns das mal erklären?
Das ist ein Hobby von mir. Wow. Ja, ich sammle sowas. Das ist nicht verboten. Aber was hat das mit Mareikes Verschwinden zu tun?
Naja, sie wollten sich an dem Tag auch an ihrem Schrank bedienen. Und dann hat sie überrascht. War es nicht so? Sie waren in der Arbeit jeden Tag mit Mareike zusammen. Sie haben sie jeden Tag gesehen. Mhm. Sie war in ihrer unmittelbaren Nähe. Und doch war sie so unerreichbar für sie. Wie haben Sie das denn ausgehalten?
Mareike hat mich als Frau nicht interessiert. Das hatte ich doch schon gesagt. Sie war eine gute Freundin, mehr nicht.
Tja, so etwa ist die Vernehmung gelaufen. Was hatten Sie für einen Eindruck von dem Verdächtigen, Herr Halder?
Der Eindruck war, es war sehr schwierig, mit ihm ein Gespräch zu führen und das Gespräch auf den Punkt zu bekommen. Ich war selber bei der Vernehmung nicht dabei. Ich habe das ja nur dann im Nachgang erst so erfahren bzw. dann gelesen. Es ging über Stunden, das Gespräch. Und wie im Vorfeld auch, wir haben ja mit ihm schon Kontakt gehabt. Er hat auf alles eine Antwort gehabt. Und die Antworten entsprechend zu widerlegen, das war ja nicht leicht, bzw. es war zum Teil auch nicht möglich. Er hat für alles eine Erklärung gehabt, zum Beispiel für das Blut. Wir konnten das Blut ja bereits am Anfang der Ermittlungen, am Türstock, ihm zuordnen. Und auf die Frage, wo kommt das her, hat er die Antwort gegeben, ja, das kommt vom Nasenbluten. Er kriegt öfter spontanes Nasenbluten. Und das kann eine Arbeitskollegin, die Putzfrau, die kann das bezeugen. Wir haben die Putzfrau gefragt, ja, ja, stimmt, der kriegt Nasenbluten. Also es war nicht auszuschließen, dass er die Wahrheit sagt. Und man kann das Nasenblut ja nicht nachweisen und sagen, das ist Nasenblut oder das ist anderes Blut. Also es war unheimlich schwierig und man war eigentlich kurz davor, diese Vernehmung abzubrechen und zu sagen, das ist er nicht, bis dann letztendlich plötzlich der Durchbruch gekommen ist, weil der Kollege ihn dann noch mit einer Frage konfrontiert hat, die er dann plötzlich beantwortet hat, zu unserer aller Erstaunen, wo wir dann da gesessen sind und gesagt haben, wow.
Und diesen entscheidenden Moment haben wir nachgestellt. Da hören wir jetzt rein.
Nur so am Rande, nur weil es mich interessiert aus kriminalistischer Sicht. Hm? Wie sind Sie eigentlich in die Wohnung gekommen? Durchs Fenster oder durch die Tür?
Das Fenster.
Herr Halder, das ist ihm tatsächlich einfach so rausgerutscht?
Ich würde sagen, das war so eine spontane Äußerung. Und die Lüge und die Wahrheit, die liegen ja immer sehr nah beieinander. Und die Aussage von ihm, dass er durch das Fenster in die Wohnung gekommen ist, das war der erste Schritt zum Geständnis. Und wie mir das dann auch geschildert worden ist und wie wir dann auch die Kontakte im Nachgang mit ihm gehabt haben, wie wir dann letztendlich auch zum Leichnam gefahren sind, zum Ablageort gefahren sind, man hat richtig gesehen, wie die Erleichterung von ihm runtergefallen ist. Und er hat auch ausgesagt, dass er ins Schlafzimmer eingedrungen wäre, um Unterwäsche zu entwenden. Wir hatten ja die Unterwäsche in seiner Wohnung. Und dabei wäre er erwischt worden. Und dann kam es zur Auseinandersetzung. Der Angriff in der Küche. Und er hat sie dann, und das waren Worte von ihm, gewürgt, bis sie tot war, nachdem sie geschrien hat. Die Angst, die er hatte, war, dass er angezeigt wird, dass die weiße Weste, die er gehabt hat, plötzlich Flecken bekommt. Und davor hatte er Angst. Er konnte die Mareike offensichtlich nicht mehr davon überzeugen, ihn nicht anzuzeigen. Sie hat ihm gedroht, ich zeige dich an. Und seine Reaktion war der Schlag auf den Kopf. Sie hat geschrien und dann kommt der übliche Angriff gegen den Hals. Mund zu halten und würgen, das ist die klassische Art der Tötung, in Anführungszeichen, wenn es darum geht, wenn jemand schreit.
Sogar Ihre Vermutung, Herr Horn, Mareike sei in der blauen Sterndecke wegtransportiert worden, hat Christian bestätigt. Er habe die Tote darin durch die Tiefgarage zu seinem Auto getragen, nachdem er die Wohnung sauber gemacht hatte. Zunächst fuhr er Mareike dann zu seiner Wohnung. Dort lag sie bis zum nächsten Abend. Bis er von der Arbeit zurückkam, wo man Mareike schon vermisst hatte. In der Nacht legte er die Leiche unbekleidet in einem Wald ab, etwa 10 Kilometer entfernt, und bedeckte sie mit Zweigen. Doch 6 Wochen später entschloss er sich, die Leiche woanders zu verstecken. Weshalb das, Herr Horn?
Naja, der Täter hatte Angst, dass er auffliegt. Es war für ihn in der Wahrnehmung erkennbar, die Polizei sucht sehr gründlich und sucht inzwischen auch sehr weiträumig nach Mareike. Der Suchradius der Polizei wurde erweitert und er hat deswegen diesen Entschluss gefasst, zurückzukehren, die Leiche einzupacken und sie insgesamt 100 Kilometer weiter entfernt nochmal wegzufahren und dann in Richtung Sulzbach-Rosenberg in einem Waldgebiet abzulegen und nicht nur abzulegen, sondern dort tatsächlich auch zu vergraben. Nach dem Geständnis, das er dann später abgelegt hat, sind wir mit ihm auch vor Ort gefahren und er hat uns dieses Waldstück gezeigt und er hat uns auch die Örtlichkeit gezeigt, an dem er die Leiche vergraben hatte.
Herr Halder, wie hat denn die Mutter auf die Klärung reagiert, also nach fast einem halben Jahr Ungewissheit und Angst um ihre Tochter?
Ja, diese Ungewissheit ist natürlich immer das, was die Angehörigen am meisten bedrückt. Und in meiner Erfahrung oder meiner Arbeitszeit, die ich bisher damit verbracht habe, war das immer das größte Problem für die Angehörigen von Opfern von Gewalttaten, dass die nie gewusst haben, was ist denn passiert. Die Klärung an sich bringt Gewissheit auf der einen Seite und auch Erleichterung. In dem Fall war es aber tatsächlich so, dass die Mutter auch sehr, sehr bestürzt war. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass der Täter bei ihr tatsächlich aus- und eingegangen ist. Sie den Täter in die Wohnung gelassen hat, ihm vertraut hat. Er hat sich an Suchmaßnahmen beteiligt, er hat Verständnis vorgespielt und die Mutter hat ihm vertraut. Und das ist natürlich eine Situation, die man ja nur ansatzweise verstehen kann für jemanden, der damit noch nie was zu tun gehabt hat. Und ich denke, dass das mit ein ganz großes Problem war in dieser Sache. Und es ist wichtig, dass jetzt Gewissheit geherrscht hat, dass die Mutter abschließen konnte mit einem Ereignis, wo man einfach nicht gewusst hat über lange Zeit, was ist passiert. Die Mareike ist dann tatsächlich unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Waldmünchen bestattet worden und wir konnten auch für uns endgültig beweisen, es war ein Einzeltäter. Die Spekulationen um Drogenhändler, Menschenhändler, irgendwelche organisierten Verbrechen oder ähnliches in Waldmünchen konnten wir nicht bestätigen, die lagen auch nicht vor. Und tatsächlich haben auch die Suizide mit dem Verschwinden von der Mareike überhaupt nichts zu tun gehabt.
Was hatte es denn mit denen auf sich? Können Sie das sagen?
Also unsere Ermittlungen haben tatsächlich ergeben, dass die Suizide mit dem Verschwinden und mit dem späteren Ableben von der Mareike überhaupt nichts zu tun gehabt haben und die Motive für die Suizide ausschließlich im persönlichen Bereich gelegen haben.
Der Täter musste sich ein Jahr später vor dem Schwurgericht in Regensburg wegen Mordes verantworten. Nach 10 Verhandlungstagen wurde das Urteil verkündet. Lebenslänglich. Mareikes Mörder kam für eine lange Zeit hinter Gitter.
Herr Halder, Herr Horn, hätten Sie denn gedacht, dass es gelingt, diesen Fall aufzuklären?
Naja, sagen wir mal so, ich habe es während den Ermittlungen gehofft und ich bin wirklich froh, dass es uns gelungen ist. Und letztendlich, wenn man das anschaut, wir haben alle beide Skepsis gehabt, schaffen wir nicht, die Ausgangslage wäre denkbar schlecht. Und was unseren Beruf natürlich ausmacht, ist neben Glück, das man wieder haben muss, natürlich auch unsere langjährige Erfahrung, die sich im Laufe der Zeit natürlich immer mehr und mehr vertieft, auch den gesunden Optimismus, den wir haben müssen. Und wichtig ist, wir haben ja auch eine Verpflichtung gegenüber den Angehörigen und gegenüber natürlich dem Opfer, dass wir hier versuchen, so alle möglichen Register zu ziehen, um auch die Tat aufzuklären. Das ist der Anspruch, den ich an unsere Arbeit stelle.
Ja, wir hatten schwierige Ausgangslage, denke ich. Und was es aber gezeigt hat, es war ein sehr, sehr gutes Zusammenspielen. Und für mich wirklich mustergültig, wie auf der einen Seite die sachbearbeitende Dienststelle als Ermittler mit der OFA zusammenarbeiten kann, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, ein Konzept erarbeiten und das dann konsequent umsetzen, dann kann sowas im Endeffekt auch zum Erfolg führen. Und auch nach dem Fall Mareike hat sich ja unsere Zusammenarbeit dann auch weiter fortgesetzt. Es war ja nicht der einzige Fall, den wir gemeinsam hatten.
Und nicht nur das, wenn ich sagen darf. Wie ich gehört habe, hat sich die Zusammenarbeit auch zu einer ganz persönlichen Freundschaft entwickelt, Herr Alder. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Dann freut's uns umso mehr, dass wir Sie heute beide bei uns zu Gast hatten. Vielen Dank, Herr Alder. Vielen Dank, Herr Horn, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben.
Ich schließe mich an. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit.
Ich sage vielen Dank für die Einladung und auf Wiedersehen.
Vielen Dank für die spannenden Fragen und auf Wiedersehen.
Ja, ein weiterer Dank geht an den Autor dieser Podcast-Folge, Rüdiger Wellnitz, und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Damit verabschieden wir uns. Für diesmal bleibt sicher.
Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis in 2 Wochen, dann gibt's eine neue Folge. Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.